Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Secure Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Heute spreche ich mit der Cyberkonfliktforscherin Dr. Kerstin Zettel-Schabbat von der Universität Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass sie als Expertin für die politische Dimension von Cyberattacken hier zu Gast ist. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen der BKA C3-Konferenz im Mai 2024 und hatten da schon hitzige Diskussionen zum Thema, warum Cyberkriege gerade so präsent sind und ob sie tatsächlich das sind, was sie vorgeben zu sein oder was sie zu sein scheinen. Kerstin arbeitet mit mehreren KollegInnen an dem Forschungsprojekt European Repository of Cyber Incidents, kurz EuroPoC, und sie beschäftigen sich intensiv mit der Analyse von Cybervorfällen. Diese Welt ist ja sehr vielfältig. Auf der einen Seite gibt es eben Staaten wie China, die mit Hackern geistiges Eigentum ausspionieren. Es gibt Russland, das versucht, liberale Demokratien zu destabilisieren. Und es gibt natürlich auch Nordkorea, die mit ihren Gruppen, wie zum Beispiel der Lazarus Group, sozusagen das eigene Atomprogramm finanzieren. Warum ist das so? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und natürlich gibt es neben diesen politischen Dimensionen auch organisierte Hacker, die einfach kriminelle Energien haben und in der Regel Unternehmen erpressen, um eben Geld zu verdienen. Aber es gibt halt eben auch immer mehr Cyberangriffe, die eine politische Dimension oder politisch motiviert sind. Die USA sind ja oftmals in solchen Dingen Vorreiter. Die haben bereits eine Cybersicherheitsstrategie beschlossen und auch Deutschland will eine Cybernation werden. Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat gemahnt, dass es nicht mehr so leicht sein darf, uns anzugreifen. Doch bevor ich an dieser Stelle zu viel von unserem spannenden Thema vorwegnehme, Kerstin, stell dich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor und erzähle uns mehr über euer Forschungsprojekt. Was war die Motivation hinter dem Projekt EuroPoC?
Ja, vielen Dank, Lisa, erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem spannenden Podcast zu Gast sein zu dürfen. Du hast ja das meiste schon gesagt. Ich arbeite seit 2018, 2019 an der Universität Heidelberg, habe da Politikwissenschaften studiert und mich im Rahmen meines Masterstudiums schon so ein bisschen in den Cyberkonfliktbereich orientiert. Hatte davor eigentlich gar nichts mit dem Thema IT und so am Hut, habe dann aber eben festgestellt, dass natürlich auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive das ganze Thema der Cybersicherheit immer relevanter wird. 2017, da hatten wir auch sehr schwerwiegende und aufsehenerregende Vorfälle verzeichnet. Natürlich die russische Wahlbeeinflussung in den USA. Darüber habe ich auch die Masterarbeit geschrieben. Und 2017 dann zum Beispiel auch mit den weltweiten Kampagnen WannaCry und NotPetya auch zum Nachschauen. Das hat auch sehr, sehr große Schäden hervorgerufen. Und deswegen ist dieses Thema Cyberoperation, gerade auch im Hinblick auf Cyberoperation mit einer gewissen politischen Motivation, staatlichen Beteiligung, auch gesellschaftspolitisch immer relevanter und brisanter geworden. Dann habe ich mich entschieden, auch zu promovieren in dem Bereich und habe zusammen mit Sebastian Harnisch an der Universität Heidelberg einen ersten Cyberkonfliktdatensatz erstellt. Und den habe ich dann auch im Rahmen meiner Promotion erstmals ausgewertet, um eben auch überhaupt mal eine empirische Datengrundlage zu schaffen, weil wir hatten so ein bisschen natürlich am Anfang auch eine vor allen Dingen wissenschaftlich geprägte Motivation zu sagen, okay, im Gegensatz oder im Kontrast zum konventionellen Konfliktbereich haben wir für den Cyberkonfliktbereich natürlich auch, weil die Domäne noch nicht so alt ist, ist natürlich auch völlig klar, haben wir noch keine wirkliche empirische Datengrundlage, um auch aus statistischer Sicht Aussagen irgendwie treffen zu können. Und da sind wir reingegangen, haben eben diesen Datensatz geschaffen und den habe ich dann eben auch im Rahmen meiner Promotion ausgewertet im Hinblick auf die Rolle von Cyberproxies. Da können wir ja später, denke ich, auch noch ein bisschen drauf eingehen. Genau. Und im Verbund mit anderen Projektpartnern, die dann eben jetzt aktuell gemeinsam mit uns das European Repository of Cyber Incidents Consortium stellen, nämlich zum Beispiel die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, auch die Universität Innsbruck, das Cyber Policy Institute in Estland. Mit diesen Partnern haben wir entschlossen, aus diesem Datensatz auch noch ein umfassenderes Repositorium zu schaffen, weil wir eben gesagt haben, okay, neben wissenschaftlichen Stakeholdern ist natürlich auch die breite Öffentlichkeit, sind Industrie, Gesellschaft, Zivilgesellschaft, aber natürlich auch politische Entscheidungsträger grundlegend daran interessiert, eine breitere Informationsbasis über Cyberoperationen erhalten zu können. Deswegen haben wir gefördert durch das Auswärtige Amt noch bis Ende diesen Jahres diesen Datensatz in das Repositorium umgewandelt, haben natürlich auch viel an der Methodik verändert, an unseren internen Abläufen, haben eine eigene Projektwebpage mit einem Cyber Incident Dashboard, mit vielen weiteren Visualisierungs- und Analyse-Tools und bieten eben so der Öffentlichkeit, unterschiedlichen Stakeholdern täglich aktualisierte Vorfallsdaten zu öffentlich bekannt gewordenen Cyberoperationen. Also das sind so ein bisschen eben unterschiedliche Motivlagen. Einerseits eben natürlich ein wissenschaftlicher Anspruch, andererseits eben aber auch mal überhaupt eine empirische Datengrundlage, auch zum Beispiel politischen EntscheidungsträgerInnen bieten zu können für wirklich auch transparente und nachvollziehbare Entscheidungen in dem Bereich.
Ja, das ist total spannend, weil ich denke, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich, sag ich mal, Daten, Zahlen, Fakten zu der klassischen Konfliktforschung ja en masse, weil einfach das Thema Konflikte zwischen Ländern, Bürgerkriege etc. pp., das ist ja nahezu so alt wie die Menschheit selbst und auch die Historie dazu, dass eben auch Geschichten oder eben Fakten niedergeschrieben wurde, die gibt es ja schon sehr lange. Also ich glaube, man kann durchaus über bestimmte Konflikte schon sehr viel lesen und man hat halt eben auch diesen Cyberbereich, der, wie du gesagt hast, ja vollkommen neu ist in diesem Bereich. Also ich habe die sehenswerte Dokumentation Putins Bären geschaut und die ist in der ARD Mediathek zu finden. Das verlinken wir auch genauso wie eure Europoc-Seite in den Shownotes. Das heißt, euch ging es in erster Linie erstmal darum, wichtige Fragen hinsichtlich der Cyberkonflikte fakten- und datenbasiert zu beantworten. Es wird ja besonders im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, wurde ja vielfach in den Medien auch schon von einem Cyberkrieg gesprochen. Und eben auch in der Dokumentation Putins Bären, da hast du dich ja auch ein bisschen davon distanziert, das Cyberkrieg zu nennen, weil das ja vielleicht gar nicht das ist, worum es eigentlich geht. Wie wird denn entschieden von eurer Seite, ob ein Cybervorfall eine politische Dimension hat und warum ist diese Unterscheidung so wichtig?
Ich würde die Fragen vielleicht kurz aufteilen. Einerseits würde ich kurz die Frage so ein bisschen angehen wollen, warum bin ich immer so ein bisschen zögerlich, von einem Cyberkrieg zu sprechen? Also wenn ich von Krieg spreche, dann wende ich die klassische Kriegsdefinition an, nämlich damit eben tatsächlich irgendwie zum Beispiel ein Territorium eingenommen wird oder dass zum Beispiel eben im Rahmen eines Konflikts tatsächlich auch Tote und Verletzte zu verzeichnen sind. Also das wäre die klassische Kriegsdefinition. Und deswegen, wenn ich an einen Cyberkrieg denke, denke ich tatsächlich an Cyberoperationen, die eben regelmäßig zu solchen Auswirkungen führen. Und das ist bislang zum Glück noch nicht der Fall. Und deswegen spreche ich oder sprechen auch wir lieber von Cyberkonflikten, die natürlich auch verschiedene Intensitäten aufweisen, auch völlig klar. Aber bislang ist der Befund der Cyberkonfliktforschung der letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahre, dass Cyberoperationen regelmäßig eben eher ihre tatsächlich auch wirklich disruptiven Auswirkungen hervorrufen können, wenn sie in dieser Grauzone zwischen Krieg und Frieden operieren. Also gerade natürlich in diesem ganzen hybriden Konfliktbereich, da spielen natürlich Cyberoperationen eine wichtige Rolle, weil du auch die Ukraine angesprochen hast. Ich will natürlich nicht jetzt hier irgendwie sagen, dass Cyberoperationen da keine Rolle spielen. Das ist natürlich ganz und gar nicht so. Natürlich benutzen beide Seiten Cyberoperationen zur Aufklärung, Informationsgewinnung, natürlich auch disruptive Operationen, gerade wenn auch die ganzen Hacktivisten ins Spiel kommen. Mhm. Aber da flankieren Cyberoperationen zumeist eben konventionelle militärische Konfliktaustragungsmittel. Also um es kurz zu machen, wenn man irgendwie ein Territorium einnehmen will, wenn man einen politischen Gegner besiegen möchte, dann ist es eben zumeist effektiver und auch kostengünstiger, irgendwie eine Bombe draufzuschmeißen, als sich da jetzt irgendeine komplexe Cyberoperationsstruktur zu überlegen. Das ist die eine Sache. Zu der anderen Sache, da muss ich vielleicht kurz ausholen, ist ja auch immer so eine Frage, wenn man einen Datensatz erstellt, die man sich grundlegend stellen muss, was will man überhaupt erfassen? Also was sind deine Inklusionskriterien, damit du am Ende nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichst? Deswegen haben wir in Heidelberg, als wir 2017, 2018 gestartet sind, was natürlich auch nochmal ein bisschen anderer Kontext war als heute, haben wir uns vor allem auf solche Cyberoperationen fokussiert, die eine politische Dimension aufweisen. bedeutet, wenn zum Beispiel der Angreifer irgendwie politisch motiviert war, das können auch nichtstaatliche Akteure sein, oder wenn natürlich ein Staat der Angreifer war, und oder wenn auf der Opferseite Staaten oder politische Akteure involviert waren. Und auch zum Beispiel, wenn es sich um reines Cybercrime gehandelt hat, aber das zum Beispiel auf die politische Agenda gehoben wurde, also wenn der ganze Vorfall politisiert wurde. Also das waren anfänglich unsere oder recht lange unsere Inklusionskriterien. Wir sind allerdings flexibel und wollen natürlich auch so ein bisschen Verschiebungen in der Realität und auch in der Bedeutungszuweisung im Cyberkonfliktbereich Rechnung tragen und haben deswegen zum Beispiel auch Anfang letzten Jahres entschieden, erfolgreiche Cyberoperationen, wenn ich erfolgreich sage, meine ich, dass ein Impact oder eine Verletzung der CIA-Triade der Informationssicherheit festzustellen sein muss, dass wir diese Operation immer erfassen, wenn die kritische Infrastrukturen betroffen haben. Weil wir eben gesehen haben, okay, kritische Infrastrukturen sind immer mehr im Fokus, auch zum Beispiel von Ransomware-Gruppierungen, hat so eine hohe gesellschaftliche Brisanz bekommen, auch im politischen Diskurs. Das erfassen wir jetzt generell. Also auch, wenn zum Beispiel kein staatlicher Angreifer irgendwie zu erkennen ist. Genau, also so viel so ein bisschen zu unseren Inklusionskriterien, ist aus meiner Sicht, wie gesagt, relativ wichtig, auch in der Nutzung, in der Interpretation von Datensätzen, dass man das möglichst transparent macht. Natürlich kann man dadurch gewisse Dinge nicht erfassen, aber das ist eben auch gar nicht unser Anspruch, beziehungsweise unser Anspruch ist, möglichst klar zu definieren, auch möglichst transparent zu machen, wie wir auch zu welchen Codierentscheidungen gekommen sind.
Das heißt, oft werden Cyberkonflikte offensichtlich sozusagen, wenn es wie beispielsweise im Vorfeld des Einmarschs in die Ukraine zu DDoS-Angriffswellen kommt etc. pp. Also das ist ja, sind ja durchaus, sind solche Cyberangriffe ja auch Vorboten einer militärischen Eskalation. Und natürlich geht es nicht immer nur in erster Linie darum, sozusagen Kommunikation mit der Außenwelt zu verhindern oder eben auch sozusagen die Kommunikation des gegnerischen Militärs zu unterbrechen, was ja ein logisches Ziel einer militärischen Invasion ist, damit die Gegenwehr entsprechend gering oder gestört wird. Jetzt ist es natürlich auch so, und das hast du auch angesprochen, dass mittlerweile ja auch Staaten oder politisch motivierte oder beziehungsweise staatlich subventionierte Hackergruppen Einfluss nehmen auf Wahlen. Wie gesagt, auch in der Dokumentation Putins Bären zu sehen, ist da ein Bild gezeichnet, und du hattest es auch schon angesprochen, mit der Wahl in Amerika 2016. Und ich persönlich finde das bedenklich auf der einen Seite, weil man ja auch gar nicht mehr wissen kann, welchen Informationsquellen am Ende des Tages kann ich denn wie trauen. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir uns aktuell in einer Situation befinden, KI da ja natürlich auch nochmal einen riesen Schub mit reinbringt, dass wir im Grunde nicht mehr dem trauen können, was wir sehen, und auch nicht mehr dem trauen können, was wir hören. Und natürlich hat man gesehen, wie Russland Einfluss genommen hat auf die US-Wahlen, indem sie einfach bestimmte Dateien geleakt haben, Informationen geleakt haben, die zur richtigen Zeit dem richtigen Medium zugespielt haben. Und jetzt ist es natürlich wichtig, und das finde ich eben das Tolle an eurem Europoc, dass man eine Übersicht hat und sozusagen eine Übersicht bekommt, welche Akteure sind denn da gerade irgendwie unterwegs. Also es gibt auch bei euch auf der Webseite sozusagen verschiedene Profile von den APT, also den Advanced Persistent Threats Gruppen, also die beispielsweise Lazarus Group, die zu Nordkorea assoziiert wird etc. pp. Und das ist eben so toll, dass ihr dann einen Überblick bietet, welche Akteure zu welchem Zeitpunkt wie agieren. Gibt es denn aus deiner Erfahrung oder aus eurer Forschung Beispiele, wo du sagst, das hatte wirklich enormen Impact, das hat uns erstaunt, damit haben wir nicht gerechnet? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hätten wir so nicht erwartet?
Das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage. Ich meine, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, welche Prognosen stellt man irgendwie über die Zukunft an? Das finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig. Ich war tatsächlich eher erstaunt, also ich persönlich, über die Erwartungshaltung im öffentlichen Diskurs zu Beginn 2022, wie denn eine mögliche russische Invasion der Ukraine ablaufen könnte, als dann eben nach den ganzen Jahren der Cyberkonfliktforschung, die eigentlich schon den Konsens herausgearbeitet hatte, dass es nach wie vor so eine gewisse staatliche Zurückhaltung im Cyberspace gibt. Also dass, obwohl eigentlich bei vielen Akteuren umfassende Fähigkeiten vorliegen würden, die auch tatsächlich sehr viel destruktivere Cyberoperationen gerade gegen kritische Infrastrukturen, gegen militärische Ziele regelmäßig erlauben würden, dass wir nach wie vor so eine gewisse Zurückhaltung sehen. Also dass wir eben nicht diesen All-Out-Cyber-War oder auch wie auch immer man dieses Szenario bezeichnen würde, sieht, dass gegen dieses Konsens oder eigentlich dieser empirischen Befunde es trotzdem eben Beobachter gab, die gesagt haben, naja, Putin, wenn er will, kann er die Ukraine rein irgendwie mit Cyberoperationen einnehmen. Das war so ein bisschen bei mir ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das wundert mich doch jetzt schon. Das zum einen, natürlich gab es natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr aufsehenerregende Operationen im Hinblick auf die Frage, welchen Impact die dann jeweils immer hatten, ist es natürlich auch immer eine Frage einer möglichen Quantifizierung. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Also ich glaube auch gerade die Frage, welche Schäden und welchen Impact können Cyberoperationen denn auf unterschiedlichsten Ebenen hervorrufen, womit wir natürlich dann auch diese Cyberoperationen irgendwie vergleichen könnten, was natürlich auch im Hinblick auf die Frage möglicher Reaktionsoptionen ganz, ganz wichtig ist. Die sollten ja auch proportionell ausgestaltet sein. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor eine offene Frage. Wie wichtig es ist, auch offensichtlich aus deutscher Sicht, zeigt auch zum Beispiel ein zuletzt gestarteter Aufruf oder eine Ausschreibung der Cyberagentur in Halle, die bewusst eben den Fokus auf diese Schadensbemessung von materiellen Schäden oder Impact durch Cyberoperationen legt. Und wenn man da sich eben die Historie anschaut, welchen auch physischen Impact Cyberoperationen haben können, hat erstmalig so richtig tatsächlich die sogenannte Stuxnet-Operation, die 2010 bekannt wurde, gezeigt, wo eben die USA im Verbund mit Israel mutmaßlich eine iranische Atomwaffenanlage in Natanz gestört haben, mithilfe dieser Stuxnet-Malware, die dann eben wirklich tatsächlich zu einer Dysfunktion der Zentrifugen in dieser Anlage geführt hat. Das war so ein bisschen echt so ein Gamechanger, auch im Diskurs. Da wurde dann eben auch viel von Cyberkrieg gesprochen, weil da eben erstmalig so offenbar wurde, was denn alles möglich wäre, aber auch mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit. Das war jetzt nichts, was irgendwie innerhalb von einem halben Jahr aufgezogen wurde. Dann hatten wir in der Folge natürlich immer wieder so formative Ereignisse, will ich sie mal nennen, wie natürlich ein DNC-Hack, der aus technischer Sicht jetzt nicht mordsmäßig sophistiziert abgelaufen ist, wo man aber eben gesehen hat, okay, wenn sich Staaten, wenn sich Autokratien wirklich vorab Gedanken darum machen, welche Verwundbarkeiten, welche Konfliktlinien gerade in demokratischen Gesellschaften existieren, wie können wir diese ausnutzen, wie können wir das verstärken, auch mit Hilfe von Social Media, dann kann man eben mit Cyberoperationen gerade auch auf immaterieller Ebene sehr, sehr große, wenn man Donald Trumps Wahl vielleicht auch als Schaden zeichnen will, Schäden hervorrufen. Wobei aber da natürlich auch wieder die Frage ist, okay, man kann natürlich nicht zweifelsfrei sagen oder bemessen, welchen Einfluss die Russen tatsächlich auf Donald Trumps Wahl letztlich hatten. Also das vielleicht auch so ein bisschen zur Frage des Impacts von Cyberoperationen.
Ja, ich glaube, das ist ja grundsätzlich auch in unserem Business immer schwer zu bemessen, sozusagen, welchen Impact haben Cyberangriffe. Man kann natürlich klar davon sprechen, wenn es zu DDoS-Angriffen kommt und Webseiten lahmgelegt werden oder Netzwerke lahmgelegt werden, dann sprechen wir natürlich von gewissen Ausfallzeiten. Ausfallzeiten in bestimmten Bereichen sind mit bestimmten Kosten verbunden und dann gibt es eben Modellrechnungen. Und am Ende des Tages geht es aber ja auch im kriminellen Bereich ja darum, dass es auch oft um Reputationsschäden geht und die Beschädigung der Marke als solches oder des Unternehmens, was man ja gar nicht so am Ende des Tages vielleicht nicht so exakt in irgendwelchen Zahlen beziffern kann, weil ja natürlich auch nicht immer klar ist, wie wirkt sich denn so ein Cyberangriff oder ein bekannt gewordener Cyberangriff auf die Unternehmen und die zukünftigen Zahlen aus. Das ist natürlich die Frage, wie auch Unternehmen damit umgehen. Und das ist aber ja auch natürlich im staatlichen Bereich auch nochmal was anderes, weil da geht es ja auch um politische Beziehungen, es geht um diplomatischen Austausch, es geht um möglicherweise Sanktionen etc. pp. Also das ist natürlich klar, dass Länder, in denen es vielleicht staatlich gewollter ist, dass es Hackergruppen gibt, die politisch andere Demokratien destabilisieren oder sei es jetzt irgendwie Desinformationen streuen, um im Grunde eine gesellschaftliche Bewegung auch vielleicht zu unterstützen oder Mund zu machen. Und ich sag mal so, das Feld an Cyberkonflikten oder an den Vorfällen, die dann tatsächlich ja stattfinden können, das ist ja auch sehr breit gefächert. Also da haben wir ja tatsächlich irgendwie, wie du schon sagtest, Stuxnet, das irgendwie durch eine Malware das komplette iranische Atomaufbereitungsprogramm quasi lahmgelegt wurde, zumindest an diesem einen Ort. Und dann gibt es aber natürlich auch irgendwelche Desinformationskampagnen, die hauptsächlich über X, Instagram, Facebook und die sozialen Medien laufen. Und ich finde das immer spannend, ich fand in der Vorbereitung zu unserer Folge auch so die Frage spannend, welche Rolle da auch die Politik hat im Sinne von wie stelle ich mich denn als Staat auf, um bestimmte Abwehrmaßnahmen auch zu implementieren? Weil natürlich kann ich ja nicht immer alles an die große Glocke hängen. Und für mich, und es kam auch so ein bisschen in der Dokumentation Putins Bären ans Licht, hat es ja schon auch alles so ein bisschen geheimdienstlichen, militärischen Geheimdienstcharakter. Und es findet einfach vieles im Verborgenen statt, wohingegen ja auch bei bestimmten Aktionen Staaten sehr offiziell sozusagen an den Pranger gestellt wurden, dass die Cyberangriffe aus dieser Richtung kommen. Wie würdest du das einschätzen? Wie sind diese Entwicklungen im internationalen Cyberspace? Glaubst du, dass man sich da gegenseitig ausspioniert und eigentlich genau weiß, wer da die Akteure sind? Oder glaubst du eher, dass das schwierig ist, sozusagen da in eine Aktion zu kommen? Also man spricht ja in Deutschland beispielsweise nicht von aktiver Cyberabwehr, aber es gibt natürlich auch Länder, die da sehr viel aktiver sind, weil sie einfach auch andere Gesetzesgrundlagen haben. Also wenn ich jetzt an die USA denke und beispielsweise FISA 702, also dem amerikanischen Geheimdienst, liegen ja sozusagen Daten offen, die vielleicht in Deutschland gar nicht zugriffstauglich wären. Also wie ist da deine Einschätzung? Welche Rolle spielt das mit Geheimhaltung in staatlichen Cyberkonflikten? Und passiert da mehr im Verborgenen oder glaubst du, dass das mehr so an der Oberfläche auch bekannt wird?
Grundlegend ist es, denke ich, auf jeden Fall so, dass alle Staaten, die in gewisser Weise gewisse Cyberkapazitäten vorhalten, und das sind natürlich immer mehr, dass die auch Cyberspionage betreiben. Cyberspionage, wenn es sich gegen andere Staaten richtet und jetzt nicht zum Beispiel an Cyberkriminelle weitergegeben wird oder nicht irgendwie genutzt wird, um eigene Unternehmen zu pushen, ist jetzt auch vom Völkerrecht nicht verboten. Deswegen wird es weitestgehend als Fair Game angesehen. Deswegen ist natürlich schon auch immer so ein bisschen die Frage, wenn man die Reaktion von demokratischen Staaten auf so manche Cyberspionage-Operationen von autokratischer Seite sieht, naja, einfach nur zu sagen, das ist eine total böswillige Operation, da wurden Daten gestohlen, zum Beispiel von dem Ministerium XY, ob das wirklich so das schlagkräftige Argument ist, auch im Hinblick auf die Etablierung von gewissen Normen verantwortlichen Verhaltens im Cyberspace, ist es aus meiner Sicht fraglich, weil man eben in der Historie eine ganze Reihe an anderen Cyberoperationen vorfindet, natürlich in Teilen auch von demokratischer Seite, die grundlegend mal keine unterschiedliche Wirkrichtung oder keine unterschiedliche Intention wahrscheinlich verfolgt haben. Also ich glaube, bei der Reaktion von gerade Demokratien auf autokratische Cyberoperationen spielen sehr, sehr viele Dinge mit rein. Die grundlegende Beziehung zwischen der Demokratie und der Autokratie. Natürlich ist gerade, wenn man sich jetzt zum Beispiel die EU anschaut oder auch Deutschland, das Verhältnis zu China vielleicht in gewisser Weise nochmal sehr viel komplexer aufgrund der wirtschaftlichen Verknüpfung als jetzt zu Russland. Russland hat sich natürlich selbst komplett ins Ausgeschossen durch die Invasion. Deswegen hat man da vielleicht auch in gewisser Weise so ein bisschen die Vorsicht über Bord geworfen oder auch gewisse Befürchtungen im Hinblick auf Eskalation, wenn man denn eine Cyberoperation öffentlich macht. Also wir sehen jetzt schon in den letzten Jahren immer proaktiveres gerade Attributionsverhalten von demokratischen Staaten, gerade zum Beispiel gegenüber Russland. Das haben wir vor, ich sage jetzt mal, 5 oder 6, 7 Jahren waren da Staaten noch weitaus zurückhaltender. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Gründe dafür, auf die ich jetzt in der Tiefe auch gar nicht eingehen will. Aber natürlich waren Eskalationsbefürchtungen da immer auch an der Tagesordnung. Auch so ein bisschen wahrscheinlich ein fehlendes Verständnis darüber, wie denn eine Attribution, wie auch ein öffentlicher Attributionsprozess auszusehen hat. Da werden Staaten, ich meine, das sieht man jetzt gerade auch bei Deutschland, Annalena Baerbock, die den APT-28-Fall öffentlich attribuiert hat, die werden immer proaktiver. Die Frage stellt sich allerdings immer, ob eine Attributionsaussage per se ausreicht, um die jeweiligen Ziele zu verfolgen. Klar, man kann mit Attributionen komplett unterschiedliche Ziele verfolgen, gerade gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber dem Angreifer. Also unterschiedliche Signaling-Strategien, sagt man da. Eine Attribution kann einfach nur den Zweck haben, zu zeigen der eigenen Bevölkerung, hey, wir sind jetzt nicht irgendwie so komplett lost, sondern wir wissen schon, was da abgeht. Wir wissen schon, von wem wir irgendwie angegriffen werden. Gleichzeitig kann man das eben auch dem Angreifer signalisieren wollen, hey, wir wissen schon, was ihr da treibt. Natürlich kann Attribution auch in den Hinterzimmern fungieren. So kann man natürlich auch fernab der Öffentlichkeit gewisses Wissen dem anderen signalisieren. Also deswegen, Geheimhaltung ist sehr, sehr komplex. Es gibt auch verschiedene Offenlegungsdilemmata, die da irgendwie wirken. Gewisse Informationen möchte man natürlich nicht regelmäßig öffentlich machen. Eigentlich bräuchte man sie allerdings, um gewisse auch Reaktionen zu rechtfertigen. Also das ist alles sehr, sehr komplex. Grundlegend glaube ich, dass immer mehr Cyberoperationen einen öffentlichen Charakter haben. Natürlich alle Ransomware-Operationen oder sehr, sehr viele Ransomware-Operationen die ja gerade auch mit Double Extortion, aber auch mit Triple und Quadruple und was da alles gibt, Extortion ja oftmals bewusst auch die Öffentlichkeit suchen und auch diesen öffentlichen Druck dann auf anvisierte Unternehmen zum eigenen Vorteil ausnutzen. Deswegen glaube ich, wurde da in den letzten Jahren, wurde im Cyberkonfliktbereich schon immer mehr aus dem verborgenen Bereich in den öffentlichen Bereich reingezogen. Die grundlegende Frage ist, okay, haben sich die Verhältnisse auch verändert? Also das, was oberhalb der Wasserfläche ist, ist das größer geworden oder ist gleichzeitig auch das unterhalb der Fläche auch proportional größer geworden? Also das ist so ein bisschen aus meiner Sicht nach wie vor eine offene Frage. Aber es beschäftigen sich natürlich grundlegend auch immer mehr Akteure mit Cyberoperationen. Ich meine, zum Beispiel so ein Projekt wie wir können da natürlich auch breitere Öffentlichkeit dafür schaffen, breiteres öffentliches Wissen generieren, aber natürlich auch zum Beispiel im journalistischen Bereich. Da werden natürlich auch immer mehr Anstrengungen verfolgt, Dinge an die Öffentlichkeit treten zu lassen.
Ja, es geht ja auch gerade im staatlich-politischen Bereich um das Thema der Cybersouveränität. Also wie souverän trete ich als Staat eben auf? Weil natürlich will man sich von als demokratischer Staat ja nicht von autokratischen Staaten sozusagen in Anführungsstrichen auf der Nase rumtanzen lassen. Und ich glaube, dass es tatsächlich da ganz unterschiedliche Konzepte gibt, was Cybersouveränität oder was eben die Cybersicherheit in Regimen angeht oder eben in demokratischen Staaten, weil es will sich ja am Ende des Tages eigentlich niemand so genau in die Karten gucken lassen, wie weit man sich denn da im Grunde aus dem Fenster lehnen kann. Ich habe auf einer Veranstaltung 2023 den, ich glaube, es war der Vizechef des Bundesnachrichtendienst in einem Vortrag gehört und für den war ganz klar, also es gibt irgendwie 5 große Gefahren weltweit. Das ist im einen, es ist Terrorismus, es ist das Klima, es ist China, Cyber und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das 5. war, aber Cyber war auf jeden Fall unter den Top 5 Gefahren, was sozusagen bundesnachrichtlich dienstlich oder geheimdienstlich entsprechend bewertet wurde. Jetzt will ich von dir nochmal sozusagen zum Abschluss wissen, weil wir uns ja gerade mit sozusagen der Eskalation auch von Konflikten und du hattest es eben angesprochen, dass das halt eben auch manchmal so ein bisschen schwelt und je nachdem, wie die Öffentlichkeit auch eine Aufmerksamkeit dafür bekommt, geht man ja gegebenenfalls auch mit Konflikten oder mit Ängsten, die da geschürt werden, anders um. Zum Abschluss würde ich gerne wissen, wie kontrollieren deiner Meinung nach Staaten die Eskalation von Konflikten im Cyberspace? Ist da überhaupt eine Kontrollfunktion möglich? Und wie können sozusagen auch nichtstaatliche Akteure wie ihr zum Beispiel oder die Öffentlichkeit, du hast die Medien angesprochen, dabei eine Rolle spielen?
Ja, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen Bezug nehmen auf meine Promotion, auf mein Promotionsvorhaben, weil in der Arbeit habe ich mich darauf fokussiert, eben die Rolle von nichtstaatlichen Akteuren als staatliche Stellvertreter, als sogenannte Cyberproxies herauszuarbeiten. Also welche Funktionen erfüllen regelmäßig zum Beispiel irgendwelche Hacker, irgendwelche Cyberkriminellen für autokratische Regime im Offensivbereich und zum Beispiel kommerzielle Threat Intelligence Unternehmen für Demokratien eher auf der Defensivseite. Also da habe ich mir eben angeschaut, okay, wenn man da von Nutzen sprechen will, wie nutzen zum Beispiel Russland und China, das waren die konkreten Fallstudien, wie nutzen die eben die Cyberproxies, um einerseits Demokratien immer stärker auch anvisieren zu können im digitalen Raum, da eben diesen großen Verwundbarkeitsvektor, diesen großen Angriffsvektor auf demokratischer Cyber aufgrund eben des sehr viel weniger restriktiven Zugangs zum Internet. Wir wollen ja eigentlich ein freies, offenes Internet haben, was eben auch die Prosperität stärkt etc., um das eben ausnutzen zu können. Gleichzeitig aber eine gewisse, da spricht man immer von plausible deniability aufrechterhalten zu können, also dafür eben nicht offen irgendwie angeklagt werden zu können. Und da kamen eben immer wieder diese Cyberproxies ins Spiel, also diese nichtstaatlichen Akteure, wie zum Beispiel auf russischer Seite Cyberkriminelle, die eben auch natürlich unter einer gewissen staatlichen Kontrolle stehen, wenn sie eben zum Beispiel vom russischen Territorium aus fungieren, natürlich auch so ein bisschen von der Gunst der russischen Sicherheitsbehörden abhängig sind. Da gibt es natürlich so ein bisschen so einen Deal, okay, ihr könnt hier von Russland aus operieren, wir stören euch nicht wirklich, insofern ihr keine russischen Entitäten angreift und insofern ihr von Zeit zu Zeit eben auch zum Beispiel Aufträge für uns übernehmt, also ganz überspitzt formuliert. Und das hat eben die Funktion auch eines gewissen Eskalationsmanagements, weil man so eben Autokratien regelmäßig angreifen kann, attackieren kann im Cyberspace, ohne aber den Konflikt vollends irgendwie eskalieren zu lassen oder eben auch dafür wirklich irgendwie blank werden zu können. Natürlich ist fraglich mittlerweile, inwiefern gerade auf russischer Seite von Plausible Deniability noch zu sprechen ist. Ich glaube, das ist ja auch in Putins Bären in der Doku gut rausgekommen. Also mittlerweile gibt es einfach so umfassende Beweise dafür, dass APT-28, APT-29, Turla, Gamaredon etc., dass die eben alle unter de facto russischer staatlicher Kontrolle stehen. Also inwiefern man da noch von Plausible sprechen kann, ist die Frage. Ich glaube, gerade auf russischer Seite geht es auch viel um Signaling einer gewissen Ohnmacht demokratischer Staaten, also dass man einfach auch so ein bisschen zeigt, de facto, okay, ihr wisst zwar alle, dass wir es waren, aber machen können wir es trotzdem. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein nicht zu vernachlässigender psychologischer Aspekt. Das ist so ein bisschen zur russischer Seite, um das nicht zu einem zu großen Exkurs werden zu lassen. Auf chinesischer Seite spielen andere Akteure regelmäßig eine wichtige Rolle im Eskalationsmanagement, aber auch einfach in der staatlichen Cyberkonfliktstrategie, zum Beispiel nämlich eben Unternehmen. Also die chinesische Strategie der letzten Dekaden hat eben vorgesehen, die eigene Wirtschaft zu stärken, aber auch zu modernisieren. Und dafür hat eben China auch sehr, sehr viel Wert auf den Aufbau eigener Technologieunternehmen gelegt, die dann aber eben auch regelmäßig integriert wurden in den eigenen Cyberkonfliktaustrag, die dann eben regelmäßig auch im Auftrag des Staates gehackt haben. Und das ist eben zum Beispiel auch im Rahmen von öffentlich gemachten US-Anklageerhebungen auch wirklich belegt worden. Und jetzt vielleicht auch noch kurz zu den Demokratien. Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass natürlich so Staaten wie die USA nicht auch offensiv im Cyberspace agieren würden. Also ich denke, wenn man sich dieses Narrativ irgendwie überstülpt, dann ist man wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Also natürlich sind die USA auch offensiv im Cyberspace aktiv. Aber was ich gerade eben versucht habe, in meiner Arbeit herauszuarbeiten, ist, dass natürlich trotzdem durch das demokratische Setting, durch demokratischen Leitlinien, durch institutionelle Beschränkungen etc., gerade nichtstaatliche Akteure da eine regelmäßig andere Rolle spielen im Cyberkonfliktaustrag. Natürlich gibt es die ganzen Contractor etc., die sind aber grundlegend eher in der Vorbereitung von Cyberoperationen, in der Begleitung zuständig. Es gibt nach wie vor das staatliche Gewaltmonopol, auch das auch im Cyberspace gelten sollte. Und deswegen sollten in Demokratien für offensive Cyberoperationen nach wie vor auch wirklich staatliche Akteure verantwortlich sein. Und da spielen eben nichtstaatliche Akteure für Demokratien, haben sie in der Vergangenheit regelmäßig eher eine andere Rolle gespielt im Eskalationsmanagement, nämlich dass sie zum Beispiel stellvertretend für Regierungen Attributionen vorgenommen haben. Weil mein Argument war oder ist zu sagen, okay, vor allen Dingen in den letzten Jahren, wie gesagt, es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt in den letzten 2 bis 3 Jahren, haben aber eben demokratische Regierungen regelmäßig davor zurückgeschreckt, selbst eine Attribution vorzunehmen, öffentlich. Da gibt es eben, wie gesagt, ganz, ganz viele Gründe dafür. Dennoch hat natürlich eine öffentliche Attribution eine wichtige Funktion für Demokratien, Signaling etc., auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und da waren natürlich eben oder sind oftmals eben auch Attributionen von glaubwürdigen Threat Intelligence Unternehmen, Sicherheitsunternehmen, die können so ein bisschen in diese Lücke reingehen, diese Lücke füllen und eben auch diese Verantwortungszuweisung zumindest öffentlich machen. Genau, also so viel vielleicht zur Frage, okay, welche Rolle spielen Proxys auf den unterschiedlichen Seiten oder nichtstaatliche Akteure? Wann können sie oder in welcher Funktion zu Proxys werden und welche Rolle spielt es für das Eskalationsmanagement?
Also Kerstin, vielen, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in den Bereich der politischen Dimension von Cybervorfällen aller Art. Ich finde das hochspannend, weil mir tatsächlich auch diese Dokumentation ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also ich meine, klar weiß man irgendwie, ja, natürlich sind da staatliche Akteure unterwegs, aber da war das einfach so deutlich, welche direkten Kontakte, und ich erinnere mich an die Quittung, die eingereicht werden musste, wo die Hacker quasi in Holland oder zum Flughafen auf dem Weg nach Amsterdam eine Quittung aufgehoben haben, die eindeutig zuordnet werden konnte und man eben rausgefunden hat, zu wem diese Hackergruppe am Ende des Tages eigentlich gehört. Also, wie gesagt, da draußen ist im Cyberspace jede Menge los, sowohl Cyberkriminelle, die schwer aktiv sind, um ihre Konto mit Bitcoin zu füllen. Und auf der anderen Seite haben wir, wie du es schon angesprochen hast, Cyberspionage als sozusagen guten Ton im politischen Bereich. Und dann gibt es natürlich eben auch die Forcierung, wie können Konflikte vielleicht zu einer Eskalation geführt werden, die natürlich begleitend im Cyberraum entsprechende Aktionen mit sich ziehen. Glücklicherweise wird die Aufmerksamkeit darauf immer größer und auch euer Projekt sorgt ja dafür. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die wertvollen Einblicke. Und ja, für euch da draußen, ich werde auf jeden Fall das Europoc verlinken. Ich werde die Dokumentation verlinken in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da, abonniert ihn oder empfehlt ihn euren Freunden und eurer Familie weiter. Und an dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, keep calm, get protected. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.